Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, und Sie ahnen es schon an der Stimme, noch ein ITB-Opfer. Trotzdem heute ein erster akustischer Nachschlag, Themen von der Touristikmesse. Aber natürlich auch Bemerkungen über das weltwichtigste Ereignis dieser Tage, zumindest aus Berliner Sicht. Der sympathische, verbindliche und hochgeschätzte Hartmut Medorn wird mit seiner Altersweisheit von 70 Jahren den schnuckligen Hauptstadtflughafen endlich retten. Wie gut, dass die ITB schon seit Dienstag lief, denn nach dieser Breaking News des Freitagmorgens war das gigantische Reisebüro unter dem Funkturm medial nur noch bedingt interessant. Seitdem die Bild morgens die Meldung abschoss, gab es bei Twitter und Co. geradezu einen Witz-Tsunami zur Personalie. Angesichts der bisherigen Verzögerungen vermutete man, dass M-Punkt mit seiner Bahnchef-Erfahrung eigentlich immer schon die Fäden im Hintergrund zog. Und in Zukunft die Losung gilt, alles unter 3 Jahren weiterem Aufschub wird per oberster Order als pünktlich erklärt. Viele dachten an kalendarische Verwirrung und einen vorgezogenen April-Scherz oder ein Verrechnen der Maya um 3 Monate bezüglich des Weltuntergangs. Es gab Bedauern, dass der Papst bei seiner vielen freien Zeit jetzt nicht segensreich als Geschäftsführer wirken könne, wo doch der Vorgänger so viel Kusserfahrung mit Flughafenasphalt hatte. Ja, und spätestens am Wochenende mit Schnee ahnten viele Pessimisten, künftig würde BER wie die Bahn reagieren. Sobald es schneit, fallen die Flugzeuge vom Himmel. Tja, diese Personalie ist dann auch das Hauptthema bei den bissigen Bemerkungen meines Lieblingsprofessors Karl Born, mit dem ich mich eigentlich über die ITB als solches unterhalten wollte. Aber es gibt in diesem Reiseradio natürlich auch Trends von der Messe. Logischerweise aus berufenem Mund, denn alle touristischen Mover und Shaker waren in den letzten Tagen in der Hauptstadt. Jürgen Büchi, der Präsident des DRV, wagt stellvertretend für die gesamte Veranstalterbranche den Blick ins Reisejahr 2013. Sein Kollege vom DTV, Reinhard Meyer, fokussiert logischerweise auf Deutschland als Reiseziel mit neuer Rekordmarke in Europa. Und für das Große und Ganze ist wieder mal der Meister der Statistiken zuständig, Professor Martin Lohmann für die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen mit der Studie über das Reiseverhalten und die Reisemotive der deutschen, besser gesagt deutschsprachigen Urlauber. Interessante Details aus der Reiseanalyse hier im Reiseradio. Von der TUI liefen auch ohne Stand so viele Topshots durch die Messehallen, dass viele Geschäftspartner richtig in Stress gerieten, wem sie eigentlich ihre Aufwartung machen sollten. Von Fritz Jussen über Peter Long, Johann Lundgren bis zu Christian Clemens war das rote Kleeblatt komplett. Im Reiseradio erläutert nun der Chef von TUI Deutschland, Christian Clemens, sehr ausführlich, warum er sich letztendlich doch von etlichen Reisebüros trennen wird, den Direktvertrieb massiv ausbauen will, aber trotzdem Marktanteile und Kundenzufriedenheit mit neuen Messlatten versieht. Das alles vor dem Hintergrund des Vorpreschens der neuen Nummer 1, Fritz Jussen, der beim stationären Vertrieb mit seinen Gedankenspielen leichte Irritationen verursacht hatte. Hier also nun die Korrektur von Christian Clemens, die ja mehr eine Korrektur seiner Korrektur von vor 2 Wochen ist und als ungeschnittener Originalton sozusagen als akustischer, pikanter Schwedenhappen eigentlich Pflichtprogramm für den Reisevertrieb sein sollte. Viele Erkenntnisse also hoffentlich beim Hören dieser 130. Ausgabe von Was mit Reisen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Selbst DHV-Präsident Jürgen Büchi konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf Usancen Berliner Flughäfen nicht verkneifen, als er sich sonntags per Facebook von der ITB abmeldete. 2 Stunden verspätet in Köln gelandet, weil die Winterausrüstung von Tegel wohl irrtümlich schon nach BER ausgelagert worden sei. Wie gut, dass er nicht mit seinem alten Arbeitgeber unterwegs war. Wer weiß, was ihm auf der Schiene widerfahren wäre. Das Wetter und das Reisen, ein fast perfekter Einstieg für ein Gespräch über den Urlaub 2013.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Jürgen Büchi, es gibt so ein wunderschönes Lied von Rudi Carrell. Wann wird's endlich wieder Sommer? Wahrscheinlich der DRV wird es umtexten. Wie lange bleibt es hoffentlich noch Winter? Weil das ist immer die beste Zeit für Reisebüros.
Das ist wohl wahr, ja. Also erstens, das Wetter ist schlecht. Die Leute sehnen sich nach Sonne und buchen und denken an ihren Urlaub. Das freut uns natürlich. Und dann muss man natürlich sagen, für das Auslandsgeschäft ist auch ein verregneter Sommer eigentlich nur ein Glücksbringer.
Gut, damit machen sich keine Freude bei den anderen. Es gibt nichts Überraschendes, würde ich mal einfach so vorweg schicken. Die Deutschen zieht es in den Süden an die Sonne.
Ja, das ist so. Also der Strandurlaub, der Badeurlaub am Mittelmeer ist bleibt das Brot- und Butterprodukt der Touristik. Und daran hat sich nichts geändert in den letzten Jahren. Da wird sich auch vorerst nichts dran ändern. Die Entwicklungen finden eher im Kleinen statt.
Und das Konsumklima ist ja momentan noch gut. Die Deutschen lassen sich ihren Urlaub etwas kosten. Kann man das einfach so verkürzen und sagen, lieber jetzt nochmal richtig krachen lassen, als auf die hohe Kante legen?
Also ich glaube, wenn die Deutschen Angst vor der Zukunft hätten, dann würden sie das Geld gleich auf die hohe Kante legen. So sind wir nun mal gestrickt. Das tun sie im Moment nicht, weil sie eigentlich zuversichtlich sind, was ihre Zukunft angeht. Immer auch ihre persönliche Zukunft, also Sicherheit des Arbeitsplatzes und ähnliche Dinge spielen ja da ganz entscheidend rein. Und wenn sie sich halt wohlfühlen und keine Zukunftsängste haben, dann geben sie ihr Geld auch aus und gerne eben auch für Urlaub.
Und es ist ja so traditionell vor der ITB, die Veranstalter geben ihre Jubelmeldungen raus, alles ist wunderbar. Können Sie das als DRV quasi so übergreifend auch bestätigen, wenn Sie sich bei den Reisebüros umgucken, wird 2013 ein tolles Jahr?
Also 2013 wird ein gutes Jahr. Ob es ein tolles Jahr wird, weiß ich nicht. Aber wenn es ein gutes Jahr wird mit Wachstum, dann wird es wieder ein Rekordjahr für die deutsche Touristik. Und alle Anzeichen, die wir bisher haben, die Vorausbuchungen, die wir haben, deuten darauf hin, dass das so sein wird.
Das ist ja so, gerade die Tourismusindustrie ist eine Branche, die gerne glänzt, die gerne in Harmonie macht und ist immer sehr erschrocken, wenn von außen gekratzt wird. Nehmen wir mal den ARD-Markencheck, den eigentlich alle betroffen hat, auch wenn es um einen Veranstalter ging. Sie treten jetzt sozusagen die Flucht nach vorne an. Auf dem Reisebürotag wird ein Kritiker, der den Urlaub retten will, auf dem Podium sitzen, Ralf Benke von RTL. Wird es da eine erbitterte Auseinandersetzung geben, Nestbeschmutzer, oder wird man sagen, ja, wir haben verstanden?
Also ich denke, es macht Sinn, mit denjenigen zu reden, die sich kritisch mit der Reisebranche auseinandersetzen. Und das sollten wir auch im Verband tun und in der Branche tun und uns diesen Diskussionen auch stellen. Ich glaube, wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Und natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann und über die wollen wir dann auch gerne reden.
Und haben Sie schon heimlich jetzt mal auf ein anderes Thema zu kommen, hier Ihre Augen aufgetan, ob Sie das super tolle Schnäppchen auf der ITB finden?
Na, ich bin bisher noch nicht unterwegs gewesen, um für mich was zu suchen. Ja, sie spielen an auf den Verkauf auf der Messe, gegen den wir uns ja im Interesse unserer Vertriebsmitglieder ausgesprochen hatten. Gut, die Messe hat das jetzt anders entschieden, nun wird das stattfinden. Wir gucken uns das gemeinsam an und haben dann auch mit der Messe verabredet, dass wir uns hinterher zusammensetzen und mal bewerten, was dabei rausgekommen ist und wie wir dann in den nächsten Jahren weitermachen. Wir haben ja eine Zusammenarbeit, die Jahrzehnte zurückgeht und die lassen wir uns davon jetzt auch nicht kaputt machen.
Ich denke mir, das touristische Abendland wird doch nicht untergehen.
Nein, das wird es nicht. Das wird es nicht. Und insofern sind wir da jetzt erstmal ganz gelassen und warten die Entwicklung ab.
Thank you.
17 Milliarden Euro Umsatz ist die TUI schon ein ziemlicher Klopper auf dem internationalen Reisemarkt. 30 Millionen Kunden aus 31 Ländern, die von 54.000 Mitarbeitern Urlaubs verschickt werden. Kleiner Wehmutstropfen, dass nach all der Arbeit und dem Engagement nur ca. 570 Millionen hängen bleiben. Je nach Betrachtungsweise auch noch erheblich weniger. Das Dickschiff stampft, aber zum Wasserskifahren ist es noch nicht richtig gut aufgestellt. Bei der TUI Deutschland, dem wichtigsten Markt des Smiley-Veranstalters, wird jetzt ein bisschen Kerosin in den Treibstoff gemischt. Nur so viel, dass keine unkontrolliert explosive Mischung entsteht. Denn der Zündfunke vom stationären Vertrieb ist gefährlich. Das weiß auch Christian Clemens. Und trotzdem ist er in seinen Visionen erstaunlich mutig.
Last Minute – Neues aus der Reisewelt.
Christian, lieben Sie eigentlich Schweden-Krimis?
Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt war es nicht viel Zeit für Fernsehen anzuschauen, aber ich habe Wallander auf Deutsch gesehen und das funktioniert aber, wird da etwas lustig, wenn man die richtigen Schauspieler kennt. Aber ich liebe besser Krimis als Bücher als Fernsehen, weil es lastet etwas für die Fantasie auch.
Gut, gehen wir von der Fantasie weg. Ich wollte eigentlich fragen, ob Sie momentan das Spielchen, was in Schweden Krimis ja sehr gerne gemacht wird, böser Cop, guter Cop, mit Herrn Justen gerade spielen in puncto Reisebüros.
Ich muss sagen, ich habe einen ganz guten Kontakt mit Herrn Justen. Wir haben uns oft getroffen und haben eine sehr gute Relation. So, ich denke, das ist etwas, was in Wirklichkeit nicht so aussieht.
Gut, nun haben Sie bei allen Bekenntnis zum stationären Vertrieb, das muss ja auch sein, dieses sensible Thema, jetzt gesagt, Sie könnten sich vorstellen, oder es wird wahrscheinlich sogar so sein, dass die Anzahl der Reisebüros weniger werden.
Ja, aber ich habe auch gesagt, dass wir verkaufen heute TUI in fast 10.000 Reisebüros. Und ich denke, in der Zukunft ist das vielleicht, kann es 7.000 oder 8.000 sein. Aber das Wichtige ist, dass ein Zusammenarbeit ist, ein Geben und Nehmen. Wir haben viele fantastische Partners beim Reisebüros. Aber ich muss ehrlich sagen auch, dass es gibt einige, die sehr viele Meinungen hat, sehr viel erwartet von uns und fast keinen Umsatz hat. Und dort werden wir deutlicher sein in der Zukunft mit, was ist die Erwartungen, wenn man TUI verkaufen will. Und ich denke, das will auch ein Wert haben für die Reisebüros, die gut TUI verkaufen, dass überall in jeder Ecke gibt es nicht TUI. Und wir haben auch so starke Produkte und eine so starke Marke, so wir müssen nicht überall sein, även om vi eine gute Erreichbarkeit für Kunden haben will auch in der Zukunft. Und das meinst sicher viele Reisebüros und sicher sehr viele, aber nicht alle.
Das heißt aber auch, Sie erwarten ein stärkeres Commitment der Reisebüros, mit denen Sie in Zukunft zusammenarbeiten, wo also draußen TUI dran steht, muss auch mehr TUI drin sein.
Ja, definitiv. Ich mag nicht, wenn man sieht eine riesengroße TUI-Logga im Fenster und dann wird kein TUI drinnen verkauft. Så soll es nicht sein. Eine Zusammenarbeit in alle Branchen bedeutet ein Win-Win für beide Geschäftspartners, für die Reisebüro und für uns. Und dort brauchen wir beide etwas Umsatz. Så ist die Fokus, Ausbildungen auf Produkten und so weiter macht Sinn für beide Partners.
Nun gibt es aber eine ganz starke Strategie, logischerweise auch im Hause TUI, zum Thema Direktvertrieb. Sie sagten, glaube ich, in 5 Jahren werden 40% der Menschen ihren Urlaub im Internet buchen. Welchen Anteil möchte die TUI daran haben?
Wir müssen einen Teil davon nehmen, weil wir wollen nicht, was im Internet, ob es wird 30% oder 40% oder mehr in der Zukunft, wir wollen es nicht weggeben so neue Wettbewerben wie zum Beispiel Unistar. Wir wollen unser Teil davon nehmen, aber wir wollen auch wachsen, wie ich heute gesagt habe, vom 18% bis 25% Marktanteil. Und das hoffe ich, wird ein Wachstum, das vielleicht mehr kommt von online, aber auch, dass es wird ein Wachstum mit wichtigen Reisebüropartners davon.
Genau, Sie haben es gerade gesagt, der Wachstum von 18% auf 25%. Und haben wir seit Jahren immer wieder gehört bei der TUI, die Menge ist gar nicht wichtig, die Marge ist das Wichtige, das, was hinten rauskommt, das, was wir verdienen. Ein Strategiewechsel?
Ich habe heute erzählt von unserer Strategie, es gibt einen deutschen Fokus beim TUI auf einzige Produkte, die man nur bei uns findet. Es gibt einen Fokus auf Kosteneffizienz bei TUI und es gibt einen Fokus auf Vertrieb. Und wenn wir das alles richtig machen, dann können wir auch wachsen. Wenn man im Markt nicht deutlich ist, wenn die Strategie ist alles für alle, überall, dann kommt vielleicht kein Wachstum. Aber von einer deutlichen Strategie, das wir haben und wo wir jetzt weiter fokussieren, von dort soll auch ein Wachstum kommen. Wenn kein Wachstum davon kommt, dann ist das nicht die richtige Strategie. Aber ich bin besorgt davon, dass es ist ein Wachstum, dass wir ein Wachstum davon sehen. Und das sehen wir auch im Winter jetzt und wir sehen es im Sommer.
Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, auf die Zahlen. Es gibt ja momentan einen Werbespot der TUI, der sehr oft im Fernsehen zu sehen ist, die Coolness der Pauschalreise. Nun hat Pauschalreise ja in Deutschland einen ganz anderen Ruf. Passt das denn noch zu dieser Strategie, zu diesem Megatrend, den Sie ausrufen, der Individualisierung, der Differenzierung?
Eine Pauschalreise bei TUI ist nicht eine, dass wir bündeln, ein generisches Flugprodukt mit einem generischen Hotel und dann ist das eine Pauschalreise, weil für das braucht Kunden vielleicht nicht so viel das Hilfe von einer Reiseveranstalter. Was wir machen ist, dass wir anbieten einzige Urlaubserlebnisse mit einzige Produkten, das man nur bei uns finden kann und diese Reiseerlebnisse wird nicht kreiert von, dass man findet ein Hotel und dann bundet man es mit einem Flug. Es fängt an mit, dass man versteht eine Kundengruppe, man versteht, was ist wichtig für diese Kundengruppe, was ist nicht nur wichtig, was ist der Zweck für die Reise, ist das Erholung, ist das Zeit zusammen oder will man etwas entdecken und dann anbieten wir eine Produkte, das passt diese Kundengruppe und seine Zweck für Urlaub so gut, som man es gerne kaufen will.
Also sozusagen individuell pauschal. Reisewelten heißt das bei Ihnen, bei der TUI. Das heißt aber nicht nur, dass man ein Hotel nimmt und ein schön buntes Label dran klebt.
Nein, und das ist vielleicht, weil ich kriege oft die Frage, Reisewelten, das gibt eigentlich auch bei anderen. Aber das kann ich nicht sehen. Ich kann sehen, dass es gibt generische Hotels mit einer Etikett und dann sagt man, dass es ist ein Konzept. Das ist kein Konzept. Ein Konzept ist entwickelt durch jeder Teil. Så es passt för en speciell specifik zielgruppe. Und das ist, was wir machen bei TUI. Wir wollen überall das beste Konzept für die Zielgruppe, das wir erreichen wollen, anbieten. Das ist für mich eine moderne Pauschalreise. Und vi benutzen ofta das Wort maskerschneidet. Das denke ich passt ganz gut daran. Und ein wichtiger Teil davon ist auch die Kundenkommunikation. Das es ist nicht nur eine einmalige Transaktion mit einer Kunde. Es ist etwas, wo die Kommunikation zwischen Veranstalter und Kunde fängt an, wenn man bucht die Reise. Und das läuft in der Planung von der Reise, wenn man i ein Zielgebiet ist mit individuellen Dienstleistungen und wenn man kommt zurück. Und das machen wir gerne auch zusammen mit unseren wichtigen Reisebürospartners im Namen des Reisebüros.
Manchmal fragt man sich ja, was ist zuerst da gewesen, die Henne oder das Ei? Seit 2 Jahren sagt uns die Reiseindustrie, es wird einen Megatrend geben in der Fernreise. Und alle fragten sich ja, wieso? Und auf einmal sagen sie, es gibt ihn. Jetzt frage ich mich, warum? Warum gibt es jetzt wirklich einen Trend in dieser Zeit zur Fernreise?
Ich denke, man sieht, was man sieht überall in der Reisebranche, dass es gibt 2 Teile davon. Kunden, die so viel sehen und entdecken will wie möglich. Wir sehen dass eine große Wachstum beim Reisen nach Australien, Indonesien, Sydamerika, USA växt stark. Aber vi ser auch die moderna pauschalreise från Mittelmeer, att das wird auch populär in die Fernstrecken. In Thailand haben wir unsere erste Sensimage öffnet diese Winter und es war eine riesen Erfolg, ganz vollgebucht. Wir haben Konzepte jetzt auch in Karibien und das werden wir weiter aufbauen. Und mit beide Zielgruppen arbeiten, mit ganz individuellen Fernreisen, aber auch mit mer erholungsbetonte Pauschalreisen für dieselbe Zielgruppen, als wir haben in Mittelmeer. Und ich frage mich auch, warum gibt es nicht gute Konzepte für Familien auf Fernreisen? Das gibt es in viel von in anderen Ländern. Das können wir sicher auch entwickeln hier in Deutschland.
Vielleicht, weil Kinder nicht so gerne lange fliegen. Aber auf der anderen Seite denkt man doch, gerade in Zeiten, die etwas unsicher sind, und in denen leben wir ja gerade, ist der Trend eher zu nahen Zielen. Also da, wo man sich auch zu Hause fühlt, da, wo man sich sicher fühlt.
Es gibt verschiedene Kundengruppen. Das gibt auch, wir haben ein großes Geschäft in den deutschsprachigen Ländern, wo man mit Auto fährt für einige Stunden und findet eine von unseren Konzepthotels. Und wir haben auch Kunden, die mit Kindern weit fliegen, über Nacht, die Kinder schlafen und man ist dann in Thailand zum Beispiel für Urlaub. Also es gibt so viele verschiedene Kundengruppen mit verschiedenen Bedürfnissen für seine Urlaube. Und ich glaube, in einer Markt von 80 Millionen kann man nicht sagen, dass diese Kunde gibt, nicht bei uns, aber von dieser gibt es. Es gibt alle Typen von Kunden.
Hauptsache, Sie buchen bei der TUI. Kommen wir eben zum konsumfreundlichen Klima, was Ihre Zahlen beflügelt hat. 4% plus im Winter. Wie sieht es für den Sommer aus? Kann man da schon Prognosen wagen?
Ja, wir sind fast jetzt auf plus 4% auch für Sommer. Und was freut mich speziell ist, dass wir sehen jetzt ein Wachstum beim Griechenland noch einmal. Beim Kunden ist das plus 4% in Griechenland und beim Umsatz ist es plus 9%, weil es gab viele Angebote letztes Jahr für Griechenland, als es schlechter gebucht war. Also wir sehen eine schwach positives Trend für Griechenland, aber auch für Ägypten, das steht auf plus 9%. Und das freut mich auch, weil Ägypten ist für mich ein fantastisches Urlaubsland, wo man überhaupt nichts von Unruhe gesehen hat in den Zielgebieten.
Kernthema bei Ihrem Antritt in Hannover war ja auch die Kundenzufriedenheit noch weiter zu erhöhen. Wie weit sind Sie denn gediehen mit Ihren Versuchen, diesen Spirit in das Unternehmen hineinzubekommen?
Das ist ein ganz zentrales Fokus von mich und von meinen Führungskräftekollegen, wo wir konsistent sein muss, dass will man Nummer 1 im Kopf die Kundes sein, dann muss man auch Nummer 1 im Kopf die Mitarbeiter sein. Und wir machen jedes Jahr beim TUI in September eine große Mitarbeiterumfragung, wo wir haben Salen für alles. Es ist 50-60 Fragen, wo wir fragen über Motivation, Zusammenarbeit, Vertrauensführungskraft, Empfehlung von uns als Arbeitsplatz und so weiter. Und ich bin ganz deutlich intern, dass ich erwarte eine positive Entwicklung in diesen Salen. Und man kann sagen, es ist einfach, Menschen sind wichtiger. Und wenn die internen Kollegen nicht wichtig sind, dann wird die Kunden auch nicht wichtiger. So, das ist ein Ketteeffekt. Und wir sind stark bei den Kunden. Wir haben einen Net Promoter Score von 40. Wir haben fantastische Kundenzufriedenheitssalen. Aber das wollte ich. Eine Strategie für mich ist nicht nur etwas neu aufzubauen, sondern auch auf unsere Stärken weiterzubauen. Und dort gibt es eine einzige Möglichkeit bei TUI, dass man nicht findet bei vielen anderen, auf diese fantastische Salen von Kundenzufriedenheit weiterzubauen. Und das, denke ich, ist auch sehr gut für unsere Partners, dass wir liefern etwas, das so gut ist, dass die Kunden kommen zurück zu uns und zu die Reisebüros.
Nah am Kunden sein, das bedeutet zum Beispiel auch, dass Sie jeden persönlich an Sie adressierten Brief selbst beantworten. Haben Sie jetzt furchtbar viele Brieffreunde und kommen überhaupt noch zu irgendwas anderem?
Ich hoffe, es wird nicht so sein in der Zukunft. Aber für den Moment bekomme ich vielleicht 2-3 E-Mails jeden Tag. Und diese E-Mails, natürlich antworte ich selbst. Ich kann nicht alle Fragen beantworten und ich brauche oft Hilfe von meinen Kollegen, aber ich glaube, wenn man Kontakt nimmt, ist das auch richtig, dass man eine Rückmeldung kriegt.
Wie waren so Ihre Erfahrungen als Steward um 3 Uhr morgens auf dem Flug nach Jerez?
Das war für mich sehr, sehr gut, weil man sieht, was passiert, wenn man ist in die Schuhe von den Kollegen, von den Mitarbeitern, weil man denkt oft, und das mache ich manchmal auch, dass es ist ein bisschen glamouröses Leben, Pilot oder Flugbegleiter zu sein oder Flugbegleiterin, und dann steht man da om 3 år innan av för flughafen och sitter sig lächeln från de kollegen. Och för mig var det ganska svårt så lächeln om 3 år. Och dann ist halt kollegen, dass das macht man nicht einmal pro Woche, das macht man mehrmalig pro Woche. Och naturligt dann sieht man, dass es ist eine harte Arbeit auch beim diese Kollegen.
Aber es ist jetzt nicht der Traumberuf für Sie im zweiten Leben.
Konnte sein. Für mich macht immer Kundenkontakt macht Spaß. Ich glaube, das ist wichtig in Dienstleistungsunternehmen, dass man schätzt Kontakt mit Kunden. In Skandinavien haben wir so gemacht, dass wir mehr, wie wahrscheinlich war es, dass ein Kunde uns empfehlen sollte beim MPS. Und die schlechte MPS hat alle 100 toppfinanskraft hat jede Woche eine Liste bekommen von Kunden, die uns nicht weiterempfehlen wollten. Und dann hat jeder diese Kunden angerufen. Så das war Teil von der Arbeit, unzufriedene Kunden anzurufen und herauszufinden, warum war diese Kunden nicht zufrieden. Nicht Probleme zu lösen, nur zu verstehen, was können wir morgen besser machen als heute. Und das muss die Treibkraft sein in einem Dienstleistungsunternehmen, Verbesserung. Und das gibt mir auch Energie, jeden Tag, wenn ich gehe durch die Türe beim TUI in Kalvichetallee 23, wenn ich denke auf, wir machen viel gut heute, wir sind stark beim Kunden, aber es gibt so viel, dass wir besser machen kann mit unseren Kunden und mit unseren Zusammenpartners.
Wenn es nur nach den Zahlen ginge, dann könnte der für den Tourismus in Deutschland zuständige DTV-Präsident Reinhard Mayer vor Kraft kaum laufen. Zum 4. Mal hat die Bundesrepublik mit deutlich über 400 Millionen die meisten Übernachtungen in Europa. Das ist 4-mal so viel wie zum Beispiel unser sympathischer Nachbar Österreich, weil die Deutschen eben immer noch am liebsten daheim ihren Urlaub verbringen, allen vielleicht etwas irritierenden Topcharts der Reiseveranstalter zum Trotz. Sogar die Auslandsnachfrage steigt immens. Ich sag mal etwas flapsig, Berlin und Co. sei Dank. Und trotzdem gibt es im Erfolgstaumel auch sorgenvolle Zwischentöne. Zum Beispiel bei dem, was wirtschaftlich am Ende hängen bleibt. Details dazu jetzt von Reinhard Mayer.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Herr Mayer, dem Deutschlandtourismus geht es gut. Es ist wieder ein Rekord gebrochen worden. Immer mehr Ausländer kommen zudem nach Deutschland. Also Friede, Freude, Eierkuchen.
Zunächst einmal Zahlen, die uns stolz machen. 407 Millionen Übernachtungen, zum ersten Mal über 400 Millionen im Jahre 2012. Was uns Freude bereitet, ist, dass wir insbesondere große Steigerungsraten haben bei den ausländischen Gästen, 8,1% im letzten Jahr. Das zeigt, im Ausland wird Deutschland als Reiseziel immer beliebter, aber auch die Deutschen selber, plus 2,7%, fahren weiterhin gerne nach Deutschland in Urlaub.
Nun muss man dazu natürlich auch sagen, dass der Deutschlandtourismus nach wie vor überwiegend durch die Inlandsnachfrage getrieben wird.
Das ist richtig, aber wie gesagt, deswegen sind gerade diese starke Zunahme der ausländischen Touristen wichtig für uns, weil es natürlich auch das Bild des Deutschlandtourismus verändert. Wobei man sagen muss, das konzentriert sich noch sehr auf den Bereich des Städte- und Kulturtourismus. Insofern gibt es hier sehr unterschiedliche Entwicklungen. Also in Berlin sehen Sie natürlich schon sehr viele ausländische Touristen. Das ist an Nord- und Ostsee zum Beispiel noch nicht der Fall.
Nun haben wir es ja noch ganz gut in Deutschland. Wir sind durch die Euro-Krise sehr anständig durchgekommen. Ist natürlich die Frage bei den Quellmärkten von außen. Ich glaube, die europäischen Gäste ist die größte Gruppe von Gästen. Müssen wir uns da jetzt warm anziehen?
Also wir beobachten das natürlich auch. Die europäische Finanzkrise wird ihre Auswirkungen haben. Man sieht ja anhand von Spanien und Italien, dass da die Inlandsnachfrage erheblich eingebrochen ist. Das heißt, aus diesen Ländern noch weniger Gäste zu erwarten sind, die zum Beispiel nach Deutschland kommen. Insofern sind unsere Wachstumsprognosen, Übernachtungszahlen für das nächste Jahr, also für 2013, eher vorsichtig bei 2%. Weil wir eher beim Auslandstourismus darauf setzen, dass die Gäste von außerhalb Europas kommen. Und da gibt es in der Tat erstaunliche Wachstumszahlen.
Das fand ich auch ganz interessant, gerade bei den vielen Zahlen, die Sie vorgestellt haben. Da gibt es ja ganz viele Exoten, die auf einmal wie wild Deutschland ihre neue Liebe zeigen.
Gut, die absoluten Zahlen sind noch nicht allzu hoch, aber wir haben einen eindeutigen Trend. Arabische Golfstaaten über 27% plus, Russland 26% plus, Brasilien, China jeweils 18% plus an Übernachtungen. Und das bedeutet natürlich, dass man sich der Aufgabe stellen muss, gerade was diese Märkte angeht, sich besser darauf einzustellen, dass noch mehr kommen.
Und kann man schon ein bisschen erkennen, was das Attraktive von Deutschland ist für diese Märkte? Man hat das Gefühl, man tut sich etwas schwer, die ausländischen Gäste auch etwas außerhalb von Berlin und anderen großen Metropolen hier zufriedenzustellen.
Also das große Thema sind natürlich die Städte und ist die Kultur. Das funktioniert auch außerhalb von Berlin, aber ich gebe zu, meistens in den großen Städten. Wir können, glaube ich, gerade bei den ausländischen Gästen dadurch, dass wir das Kulturangebot außerhalb der Städte bekannter machen, mehr gewinnen, auch mehr Reisende gewinnen, die sich dafür interessieren. Das muss eigentlich der erste Ansatzpunkt bei den ausländischen Gästen sein.
Es gibt natürlich auch ein bisschen Wasser, was in den Wein reingeschüttet wird. Also die wunderbaren Übernachtungszahlen ist das eine, der Verdienst ist das andere. Und man hat so einen Trend momentan, dass die Menschen zwar kommen, aber eigentlich immer weniger Geld ausgeben. Sie übernachten günstiger, sie essen weniger, also eher die Bulette oder die Currywurst oder sonst irgendetwas. Kann man da auch irgendwie gegenarbeiten?
Ja, das ist in der Tat eine spannende Entwicklung. Wir machen natürlich durchaus Werbung damit, was ja auch stimmt, dass Deutschland als Reiseziel ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Das schlägt sich dann manchmal natürlich auch im Reiseverhalten wieder. Wir erleben, dass wir zwar starke Übernachtungszahlen haben, aber beim Umsatz liegen wir bei 1,4%. Im strengeren Sinne des Gastgewerbes haben wir sogar leichte Verluste zu beklagen. Das liegt zum Beispiel bei den Hotels daran, dass wir viele junge Leute haben, die aus dem Ausland kommen, die in Jugendherbergen, Hostels übernachten. Da ist die Wertschöpfung geringer, als wenn sie in 4- oder 5-Sterne-Bereich gehen. Und insofern kommt es hier drauf an, ausländische Gäste vor allen Dingen unter dem Aspekt Qualität, also Deutschlandtourismus und Qualität zu begeistern für besserklassige Angebote, und dann bekommt man auch mehr Wertschöpfung.
Wenn man natürlich besserklassige Angebote bereitstellen will, heißt das auch, die Infrastruktur muss verbessert werden, und da sind wir auch nicht gerade Weltmeister.
Bei der Infrastruktur haben wir in der Tat einiges nachzuholen. Wir können uns nicht ausruhen. Wir haben generell ein Problem mit der Infrastruktur in Deutschland. Wir müssen, glaube ich, auch eine gesellschaftspolitische Debatte darüber führen, wie viel uns die Infrastruktur in Deutschland eigentlich kosten soll. Und das geht unabhängig davon, ob wir uns auf der Bundesebene bewegen, wenn wir über die großen Infrastrukturwege diskutieren, auf der Länderebene, die Tourismusförderung machen, bis hinunter zu den Kommunen, die ihr jeweiliges Projekt vor Ort eben umsetzen müssen, damit wir qualitativ noch besser werden, als wir sind.
In diesem Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema, was man gerne immer in den Mund nimmt. Wenn man nachhaltigen Urlaub anbieten will, erst recht eine Infrastruktur ist nötig, denn wenn ich nicht weiß, wie ich hinkomme an einen Ort, wenn ich nicht weiß, wie ich ohne Auto dort unterwegs bin, dann nützt mir die ganze Begeisterung für Nachhaltigkeit überhaupt nichts.
Also wir haben festgestellt in vielen Untersuchungen, Nachhaltigkeit ist wichtig für die Gäste. 40% der Deutschen würden gerne einen umweltschonenden Urlaub machen. Aber ebenso ist ganz klar, dass man nicht bereit ist, dafür wesentlich höhere Preise zu zahlen oder ein schlechtes Angebot in Kauf zu nehmen, sondern man erwartet natürlich entsprechende Verfügbarkeit, man erwartet einen vernünftigen Preis. Das gilt insbesondere für das Reiseverhalten. Und insofern haben wir außerhalb der Hauptverbindungswege in Deutschland noch einiges zu tun, um das sicherzustellen und da auch ökologisch sinnvolle Verkehre zu organisieren.
Da kommt natürlich auch der demografische Wandel wieder sehr stark ins Spiel. Früher hat man immer etwas flapsig gesagt, Deutschland ist das Urlaubsland für die Kranken, Alten und Siechen. Das ist heute sicherlich nicht mehr das Trendthema, einfach mal sich hinzusetzen und zu warten, bis der Rollator kommt.
Nein, also wir müssen ja den demografischen Wandel so verstehen, dass wir alle zusammen älter werden, länger leben. Wir werden unsere Ansprüche, unser Verhalten, was Reiseverhalten angeht, auch nicht so von heute auf morgen umstellen. Das heißt, eine Generation, die gerne Urlaub macht, die auch Geld im Urlaub ausgibt, will das auch in Zukunft tun. Aber dadurch, dass wir alle nicht mehr so mobil sein werden in der Zukunft, kommt es natürlich darauf an, entsprechende Angebote zu machen für eine immer größer werdende Gruppe. Und das ist sicherlich die Chance im Deutschlandtourismus, weil man relativ nah dran ist, weil man entsprechende Angebote machen muss, ob im Gesundheitsbereich, aber auch was Barrierefreiheit angeht. Darüber reden wir, das ist ein langfristiger Trend. Man kann es nicht von heute auf morgen ermöglichen, aber man kann sich darauf vorbereiten, nach dem Motto, wie sieht eigentlich die touristische Infrastruktur in 2020 oder 2025 aus?
Kann man nur darüber reden oder haben Sie das Gefühl, dass bei den politischen Gesprächspartnern auch ein Verständnis dafür ist, dass der Tourismus nicht nur schön ist, sondern auch Geld benötigt?
Also das ist sehr unterschiedlich. Auf der Bundesebene, auf der Ebene der Bundesregierung ist das mitnichten so. Ich glaube, die Bedeutung des Tourismus, auch seine wirtschaftliche Bedeutung gerade, wird nach wie vor unterschätzt, bei den Fachpolitikern nicht. Aber generell ist der Stellenwert des Tourismus in der Bundespolitik gering. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Anders ist es bei den Ländern, da gibt es unterschiedliche Strategien. Länder, die mehr Tourismusländer sind, kümmern sich auch mehr um die Infrastruktur. Ein Land wie Nordrhein-Westfalen hat natürlich eine andere Struktur als ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen muss man gerade in den Ländern, die nicht so sehr auf den Tourismus schauen, mehr für den Tourismus und seine wirtschaftliche Bedeutung werben. Denn letztendlich ist entscheidend, dass wir natürlich Investitionen, Zukunftsinvestitionen in die Infrastruktur tätigen müssen. Umsonst gibt es das nicht. Aber ich wünsche mir zum Beispiel beim Thema Barrierefreiheit, dass wir in Deutschland nicht immer nur die Deluxe-Lösungen sozusagen debattieren, die natürlich sehr teuer sind, sondern andere europäische Länder zeigen uns, dass man Barrierefreiheit auch mit einfacheren Maßnahmen herstellen kann im Interesse der Kunden.
Der gute Wille gehört dazu.
Ja, so ist es.
Bleiben wir doch noch ein bisschen bei Zahlen, dem vermessenen deutschen Urlauber sozusagen, um den sich alle balgen. 914 Euro hat er im Schnitt für seinen Haupturlaub ausgegeben im letzten Jahr und etwa 250 Euro, wenn er noch ein weiteres Mal unterwegs war. Das hört sich jetzt ja nicht wahnsinnig luxuriös an, aber summiert sich auf fast 85 Milliarden Euro. Da müssen sich andere Konsumgüterindustrien erstmal nachstrecken. Natürlich will jeder Player im Tourismusmarkt möglichst ein großes Stückchen von diesem Urlaubskuchen abhaben. Und damit man seinen Kunden besser kennenlernt, bevor man ihm sein Geld aus der Tasche zieht, gibt es jedes Jahr für die Branche die Reiseanalyse der FOR. Kostet leicht einen fünfstelligen Beitrag. Und als Appetithäppchen gibt es jetzt das Reiseradio. Mit Erkenntnissen durch Professor Martin Lohmann, kostenfreien sogar.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Martin Lohmann, haben Sie manchmal so ein Déjà-vu-Erlebnis von geradezu Kohlschem Ausmaß? Sie stehen vorne, präsentieren die Reiseanalyse und es ist die vom letzten Jahr und keiner merkt's.
Also ob das ein Kohlsches Ausmaß hat, das kann ich nicht so genau beurteilen, weil ich mich in den schlecht hineinversetzen kann. Aber grundsätzlich, ja, die Änderungen im Reiseverhalten der Deutschen, im Urlaubsreiseverhalten sind eher langsam und deswegen sieht oft eine Reiseanalyse so ähnlich aus wie die des Vorjahres. Vergleicht man dann aber lange zurück, dann sieht man durchaus die Dynamik, die sonst von einem Jahr zum anderen gar nicht deutlich würde.
Was hat Sie denn jetzt so ganz besonders geflasht wissenschaftlich bei den jüngsten Ergebnissen?
Also eine besondere Bedeutung hat, glaube ich, die Einstellung zur Nachhaltigkeit, die ja in der Branche viel diskutiert wird und wo wir an den Ergebnissen sehen, auch im Vergleich zum Vorjahr, dass es deutlich mehr Interesse findet oder deutlich mehr Zustimmung als noch vor einem Jahr. Und ich denke, da ist es schon eine Aufgabe zu sehen, wie diese Einstellung auf das Verhalten wirkt und wie die Reisebranche dem Kundenwunsch in dieser Hinsicht auch gerecht werden kann.
Das ist aber interessant, dass Sie gerade das als Trend jetzt erkennen. Ich habe so zwei Zahlen, die ich mir da aufgeschrieben habe. 11% der Deutschen sagen, die Umwelt ist mir total wurscht. Und 9% sagen sogar, ach, wenn ich die Arbeiter vor Ort ausbeute, ist das auch gut.
Ja, das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, die aber nicht ausschließt, dass es auf der anderen Seite ein wichtigeres Thema geworden ist. Aber warum nicht? Also Sie in Ihrer als Studio kann man ja auch mal angucken, wem das völlig wurscht ist oder wer sogar dagegen ist und für den Reiseangebote machen, wenn man gerne möchte. Ich nehme aber eher an, dass sich dahinter keine ernsthafte Haltung verbirgt, wie ich möchte möglichst sozial unverträglich und ressourcenverschwendend reisen, sondern dass es diesen Menschen einfach wurscht ist. Auch das muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, was den Anbieter im Übrigen auch nicht davon entlastet, seiner Aufgabe gerecht zu werden und im Sinne seines eigenen Unternehmens wahrscheinlich doch nachhaltig zu wirtschaften.
Sind denn so umweltaffine Reisende auch solche, die das privat vorbildlich vorleben und zweitens, die sogar bereit wären, dafür mehr Geld auszugeben?
Sie wären wahrscheinlich bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Also zum Beispiel, wenn Sie im Restaurant die Möglichkeit haben, eine eher regionale Bio-Küche zu nehmen, dann, die etwas teurer ist, dann würde die sicher gewählt. Sie sind überhaupt nicht bereit, aufs Reisen zu verzichten. Sondern das ist ihnen ein hoher Wert, sind aber bereit, diese Reise dann ein wenig umweltfreundlicher mit einem kleineren Fußabdruck zu gestalten als andere.
Man denkt ja so allgemein, wenn Menschen in Urlaub fahren, dass das oberste Ziel die Füße hochlegen, nichts tun. Das wäre eine Theorie. Die andere ist, nee, man will genau das machen, was man im Alltagsleben gar nicht tut, nämlich Action ohne Ende. Wo liegt jetzt eigentlich so der Trend?
Das ist von Mensch zu Mensch verständlicherweise recht verschieden. Also wer unter Arbeitsbedingungen lebt, in denen er ständig unter Strom steht, das beste Beispiel ist die berufstätige Mutter mit mehreren Kindern, die hat wirklich das Interesse im Urlaub dann die Füße hochzulegen und in Ruhe gelassen zu werden. Jemand mit einer eher monotonen Tätigkeit, der aber sonst eigentlich sportlich und geistig fit ist, wird auf Abwechslung suchen und auch auf körperliche Aktivität. Die meisten versuchen das aber miteinander zu verknüpfen, also sowohl körperlich aktiv zu sein, auf einen Berg zu steigen, jeden Morgen schwimmen zu gehen und gleichzeitig aber auch ausreichend Ruhephasen einzubauen, jedenfalls deutlich mehr, als man im Alltag hat.
Vielleicht trauen die Deutschen sich bloß nicht zu sagen, dass sie nichts tun wollen.
Doch, das sagen sie durchaus. Also als ein Motiv, nichts tun, ausruhen, ist immer noch unter den wesentlichen Urlaubsmotiven der Deutschen. Aber eben nicht nur. Gleichzeitig hat man noch eine Reihe von anderen Interessen, denen man auch gerecht werden muss. Das macht es den Menschen so kompliziert und beim Entgegennehmen von Marktforschungsinformationen manchmal löst das dann Verblüffung aus. Wir haben eben nicht nur ein Motiv, sondern mehrere Interessen gleichzeitig. Wir haben nicht nur eine Einstellung, zum Beispiel Nachhaltigkeit, sondern auch andere wie Neugier oder dergleichen. Und wir versuchen unserem Verhalten all denen gleichzeitig gerecht zu werden.
Dann haben wir ja also zum Glück Sie, dass der Urlauber nicht mehr das unbekannte Wesen bleibt. Jetzt gibt es diese wunderbare Sinus-Milieu-Studie. Sie haben selbst das mal als Kartoffelgrafik bezeichnet, weil sie etwas verwirrend ist. Welches ist denn das interessanteste Milieu, was sich da so darstellen lässt für die Reiseveranstalter?
Das ist eine gewisse Herausforderung. Unter touristischer Perspektive sind die Milieus in den oberen sozialen Schichten, egal ob sie nun modern oder weniger modern orientiert sind, sicher die interessantesten. Sie haben die meiste Reisetätigkeit, sie haben die meisten Interessen für die Zukunft, sie haben irrsinnig hohe Ausgaben. Also da kann man sich schon drauf spezialisieren. Und eine interessante Information für die Branche, die Veranstalter genauso wie für Destinationen oder Hotels besteht dann darin, dass ich nicht all diesen Milieus gleichzeitig gerecht werden kann, sondern ich gestalte denen ja so eine Art Urlaubsleben auf Zeit und das muss ich an deren Wertvorstellungen ausrichten und das kann ich mit diesen Milieuinformationen dann besser machen, als wenn ich die nicht habe. Und ich kann Ihnen damit den Zahn ziehen, zu sagen, ich mache jetzt einfach für alle was, das wird einfach dann nichts. Die Herausforderung besteht nun darin, dass sich aber alle auf die erfolgversprechenden Milieus kaprizieren und wir dann noch eben 17 andere Milieus haben, um die man sich auch kümmern könnte, die nicht ganz so attraktiv sind, die aber für sich natürlich auch als Kunde in Anspruch nehmen, ich möchte gerne, dass das nach meinen Vorstellungen gestaltet wird. Und wenn sich um die keiner kümmert und alle schlagen sich um die oberen drei, dann ist natürlich nichts gewonnen.
Genau, und wer möchte die prekären Milieus haben, die es ja auch gibt? Ist das Ballermann-Olé, wo man nichts verdient? Es sei denn, der Kneipenwirt in Mallorca.
Der Kneipenwirt in Mallorca ist ja durchaus ein interessanter Marktteilnehmer, dem wir seine Einnahmen auch gönnen wollen. Die Sache mit den prekären Milieus ist, glaube ich, eher etwas ernster. Also das sind jetzt nicht Menschen, denen man so ein billiges, tölpelhaftes Urlaubsverhalten zuschreiben könnte oder gar vorhalten, sondern da gibt es eine Reihe von Personen, die unter wirtschaftlicher und unter Bildungsperspektive einfach immer weniger Zugang zum Reisemarkt haben. Und ich persönlich finde, dass es durchaus eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, sich darum zu kümmern. Nicht unbedingt eine Verantwortung der Tourismusbranche. Also die können sich selbstverständlich auf die stürzen, mit denen sie ein gutes Geschäft machen. Aber ich finde, gesellschaftlich sollte man das diskutieren, inwieweit es einen Anspruch gibt, zumindest ab und an eine Urlaubsreise zu machen und die dabei neuen Erfahrungen möglich zu machen. In anderen Ländern, auch in anderen Ländern der EU, Frankreich zum Beispiel, ist ein so verstandener Sozialtourismus ein wichtiges Segment im Tourismus. Bei uns ist es das weniger.
Gefühlt und grob geschätzt 118% der ITB-Besucher fühlen sich heute am Sonntag nicht mehr ganz frisch oder besser gesagt ziemlich krank. Zumindest verschnupft vom Redemarathon, der warmen, trockenen Messehallen, der Zugluft und der Eiseskälte beim Sprint draußen zwischen den Hallen. Mich hat's erwischt, mein Lieblingsprofessor Karl Born auch, der dann am Freitag auch ziemlich fiebrig nach seiner letzten und, das soll hier auch mal gesagt werden, genialen Rede auf den Ehrenpreisträger der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, unseren geliebten Klaus Lepple, wieder nach Hause musste. Eigentlich wollten wir uns in der schon beliebten Manier von Waldorf und Stadler irgendwo auf den Balkon setzen und am Schluss etwas über die ITB ablästern. Stattdessen telefoniere ich jetzt gleich mit Karl am Krankenbett.
Sagen Sie mal, Herr Professor.
Ja, ich grüße dich, lieber Karl. Da sagt man doch, sich mit Reisen zu beschäftigen, das sei doch fast schon Erholungsurlaub.
Da fällt mir Radio Erivan ein. Im Prinzip ja, aber. Also die ITB ist echte Schwerarbeit, dieses ganze Gerenne über die Hallen. Aber noch schlimmer ist, es ist wirklich gesundheitsgefährdend. Ja. Ich komme jedes Jahr nach Hause, bin krank. Und deswegen die Frage, wann entwickelt endlich jemand eine Impfung gegen diese bösen ITB-Viren, die an jeder Ecke lauern und einen gnadenlos nach der ITB niederstrecken.
Und mir fällt gerade so die ganzen Kenianer oder Südafrikaner ein, die jetzt in dem Schnee hier in Berlin rumbibbern, weil wahrscheinlich keinen dicken Pullover mit dabei
haben. Das könnte auch sein, ja.
Jedes Jahr gibt es ja ein Thema, das zumindest außerhalb der Messe, also bei all diesen wunderbaren Empfängen, genüsslich ausdiskutiert wird. Selbst da hat nun der Aufsichtsrat des Berliner Flughafens ja streng genommen versagt. Obwohl die Personalie Medorn ja angeblich bereits seit Mittwoch feststand, wurde sie erst am Freitagmorgen an die Bild durchgestochen, dann ausgerechnet von unserem Lieblingsfeind Ramsi auf der ITB zwischen zwei Weißwursthappen ganz außerhalb des Protokolls bestätigt und dann erst am Nachmittag von einem ziemlich überflüssig wirkenden Aufsichtsratschef Platzek draußen in der sibirischen Einöde der Flughafenbaustelle endlich offiziell verkündet. War das jetzt nur ein weiterer PR-Gau? Oder, schlicht böse Absicht, um Kommentare der mittlerweile abreisenden Branche zu hintergehen?
Also PR-Gau ist beim Flughafen immer drin und eigentlich die naheliegende Antwort. Aber mal ehrlich unter uns beiden, wenn diese Nachricht schon am Mittwoch bekannt gewesen wäre, da wäre die ITB doch zumindest aus der deutschen Presse total verschwunden. Ich vermute, die ITB hat vielleicht gehört und gesagt, um Gottes Willen, ja, nichts erzählen, ihr macht uns ja die ganze ITB kaputt. Und dass ausgerechnet Ramsauer das Wasser nicht halten kann, das meine ich ich jetzt bitte nicht Medizin.
Okay.
gibt es Neuigkeiten? Wer hat es erfunden? Natürlich Rapsauer. Ne? Er ist ja der Große. Und ich habe ihn kurz gesehen, allerdings nicht gesprochen, hätte auch keinen Wert drauf gelegt, am Donnerstagabend auf dem Air Berlin Abend. Mhm. Er kam relativ spät und ging auch gleich wieder, wahrscheinlich auch aus Selbstschutz. Sonst wäre er wahrscheinlich dort ans Mikrofon gegangen und hat gesagt, hey Leute, ich habe eine Neuigkeit.
Was ist jetzt eigentlich der Grund ausgerechnet für Medon? Ist der mittlerweile so billig zu haben, dass selbst Wovereit sich nicht mehr sträubt wegen angeblich zu hoher Reise- und Hotelkosten des künftigen Geschäftsführers?
Also ich glaube nicht, dass Medon preiswert ist. Also soweit ich ihn kenne, würde das sein Ego nie zulassen. Ich denke, dass er nicht auf die Mark schauen muss, aus persönlichen Gründen, aber unter seinem Preis macht er es garantiert nicht. Wir haben Gehalt erfahren, wir haben nichts erfahren über eventuelle Boni, Zulagen, ja. Wenn das Ding dann fertig ist. Aber ich meine, die Zeit drängt, also die brauchten jemand auch für sofort. Auch wenn es dann negativ lief, aber irgendein Name, den man präsentieren kann. Ich meine, ein klein bisschen Ahnung von dem Ganzen erkennen die Luftgesellschaften, Luftverkehrsgesellschaften inzwischen, das hat er schon. Also meine Angst war, weil ich dachte, nachdem Bender weg war, es gibt keinen, der es machen will, die bringen irgend so ein Theoriefuzzi von McKinsey, so eine Art Mittelhof für Arme, und dann wäre das Ding garantiert gegen die Wand gefahren.
Na, also Medon ist ja eigentlich auch die ideale Besetzung. Ne? Der Ruf ist erstmal ruiniert, dann lebt sich gänzlich ungeniert, und das gilt ja sowohl für den Herrn wie auch für das neue Geschäft.
Naja, aber diesen gigantischen Shitstorm, der dann kam, das haben wir nicht einkalkuliert. Wenn man gesehen hat, wie Ramsauer das verkündet hat und dachte, er wird jetzt ganz was Tolles verkünden, haben die nicht gedacht. Man muss sich wundern, dass sie nicht gedacht haben, dass es so schlimm wird. Wobei so die einzelnen Äußerungen, die da kamen, da waren Teil dabei, die waren brillant, konnte man sich kaputt lachen. Es waren aber auch ein paar dabei, die schlichtweg unterirdisch und dumm waren.
Das muss ich dir zugeben, ja. Aber das arme Haschall Platzek, das kann ja eigentlich auch nur noch in Zweckoptimismus machen, nachdem die Flughafenbaustelle an den Abgrund gewirtschaftet wurde. Mit der Berufung Medons sei man einen guten Schritt in die richtige Richtung weiter. Hoffentlich meinte er ja nicht nach vorn. Ne?
Also du meinst wahrscheinlich den Satz, da gestern standen wir am Abgrund, aber heute sind wir einen Schritt weiter. Ja? Genau. ich könnte mir vorstellen, Platz erkennt den Spruch.
Ja, in der Taz gab es übrigens eine wunderbare Stellenausschreibung für den neuen Bär-Geschäftsführer. Er solle zumindest schon mal in der Business Class ex-Berlin geflogen sein, wissen, wo im Baumarkt die Rauchmelder gestapelt sind, kein grünes Parteibuch haben, die Piraten lieber feindlich in der Karibik verorten, ja, und vor allen Dingen Erfahrung im Umgang mit streitenden Kindern haben. Passt doch irgendwie, ne?
Also, ich habe das nicht gelesen, aber diese Beschreibung ist perfekt. Sie ist perfekt, man braucht jemanden, der das kann. Und Sie haben den Kandidat gefunden, der diese Beschreibung messerscharf passt. Und das ganze Thema Rauchmeldung, ich meine, das kennt er auch. Also, grünes Parteibuch ist kilometerweit weg von ihm. Prima, Platzek weiß, wen er da gesucht hat und gefunden hat.
Ganz ohne Headhunter wahrscheinlich.
Ja.
Angesichts seiner
Die haben Headhunter garantiert gehabt. Aber der Headhunter kam nicht zum Zug. Der wird sauer sein.
Ja, da haben Sie endlich was gespart, ja. Angesichts aber der Glanzleistung als Bahnchef in Berlin, die S-Bahn ja mutwillig wegen Gewinnmaximierung, ja, muss ich schon sagen, komplett ins Desaster saniert zu haben, muss man aber schon befürchten, dass es irgendwann zur Eröffnung in Bär zwar ein voll ausgestattetes Shoppingcenter gibt, nur leider ohne Fluganbindung.
Also wenn alle nur lästern, dann müssten wir beide uns eigentlich zu fein sein, nur Mainstream zu schwimmen. Deshalb einen guten Satz. Erinnern wir uns noch, als der neue Hauptstadtbahnhof Berlin zeitlich sehr kritisch für die Fertigstellung war und Medon das Dachproblem gelöst hat, indem er gesagt hat, also machen wir einfach ein ganz wichtig kürzer. Ich weiß, der Ding soll ja heute noch Depression haben, der Architekt. Deswegen, ich meine, auf diese Idee, da muss man kommen. Okay, wenn es jetzt regnet und man muss dummerweise den vorderen ICE-Teil benutzen, wird man klatschnass. Aber die Lösung war der Zubruch. Und ganz ehrlich, so im tiefen Inneren hoffe ich, er kommt auf so einen ähnlich genialen Gedanken. Wir beide würden das nicht schaffen, auf so eine Idee zu kommen.
Aber zumindest hat der neue Flughafen schon ein Dach, da kann er also nichts mehr machen.
Das hat ja auch Herr Oberreit gesagt.
Genau.
Am Dach kann er nichts mehr ändern. Eben. Dann soll er mal Meter nicht unterschätzen.
Aber interessanterweise läuft sein Vertrag dem Vernehmen nach ja bis 2016. Also heute hat der agile Spring ins Feld die 70 ja bereits überschritten. Also nichts gegenüber 70-Jährigen natürlich.
Ja.
Das sagt ja viel über die Leistungsfähigkeit der nachwachsenden Managergeneration aus. Oder eben über den Zustand eines Projekts, das dann vielleicht doch erst am Ende seiner Amtszeit hier mit kleinem Feuerwerk und Rotkäppchen-Sekt eröffnet. Wenn auch nur, siehe oben, als neues Shoppingcenter an Berlin Speckgürtel.
Also das mit dem Dreijahresvertrag, ehrlich gesagt, das fand ich jetzt mal ernsthaft als gerade die wesentliche Botschaft. Denn für mich hieß das, wir haben im Kopf den Fertigstellungstermin und der ist 2016. Bisher wurde ja immer nur über 2015, also 14 hat ja eh kein Schwein geglaubt, 2015. Mhm. Die haben im Kopf und wissen vor 2016, da wird das nicht fertig und das ist unser Termin. Jetzt könnte man spöttisch sagen, super ambitioniert, in 3 Jahren schaffen wir die Reparatur. Nur noch 3 Jahre, aber immerhin besteht eine Chance, dass es tatsächlich so ausgeht. Also das Thema, denke ich, muss man noch viel stärker thematisieren.
Du weißt das eigentlich, müssen Topmanager auch irgendwie einen medizinischen Einstellungstest machen? Denn Psychotherapeuten, die kennen ja den Begriff der partiellen Schizophrenie. Bahnchef Medon hat ja die schnelle Anbindung des Flughafens Bär an Fernverbindung und City-Transfers immer hintertrieben. Air Berlin-Chef Medon hat Klagen gegen den Flughafen auf den Weg gebracht wegen der fast schon Zerstörung eines Geschäftsmodells. Und Bär-Chef Medon? Ja, der wird jetzt gegen sich selbst juristisch argumentieren, oder wie?
Na, jetzt sei mal nicht so klein. Ich denke da so ein paar Dinge, die da irgendwann mal passiert sind. Mich interessiert eigentlich nur die Klage, die er als Air Berlin-Chef, naja, gegen sich selbst sozusagen im Nachhinein eingereicht hat. So, und ich habe eine bewegte Fantasie. Ich stelle mir jetzt also vor, Montag fängt er ja an. Er geht in sein Büro und dann ruft er die Sekretärin rein. Ich hoffe, dass die Sekretärin von Herrn Schwarz noch da ist und sagt, so, also, was haben wir denn? Was ist denn so unser größtes Problem? Und die kommt, holt eine Mappe raus und sagt, gucken Sie mal, da hat sie einer verklagt. Und ich wette jetzt schon einen wesentlichen Betrag wetten, der findet auch hier eine Lösung, auf die wir beide nicht kommen.
Das Brillante ist ja dabei, er bekommt jetzt endlich mal die Akteneinsicht, die man ihm damals verwehrte, als die Klageandrohung im Raum stand.
Ja, also das Leben schlägt schon Pirouetten. Es ist rückwärts betrachtet ganz toll. Aber gerade diese Geschichte mit der Klage, die interessiert mich am meisten. Oder ob nicht sogar ein Jurist kommt und sagt, das ist überhaupt gar nicht zulässig, dass die Klage jetzt von ihm angenommen werden kann, weil er sich selbst ausgestellt hat. Den Juristen traue ich ja alles zu.
Ja. Ach, hätten wir doch schon ab Mittwoch diese entzückenden Girlanden diskutieren können in der Branche und uns jetzt nicht mit dem Pseudo-Aufreger-Thema auseinandersetzen müssen, ob es gut oder schädlich für die heile Reisebüro-Welt ist, wenn auf der ITB nun auch Urlaub verkauft werden darf.
Also da ich am Freitag wirklich mit mehr als schniefender Nase und wackeligen Beinen da abgehauen bin, ich habe nichts mehr gesehen, ich habe nichts mehr mitbekommen, habe aber heute mal zum ersten Mal wieder ein bisschen in den entsprechenden Chats geschaut, die da waren im Internet und habe gesehen, es steht nicht viel drin, also kann wohl auch nicht viel gewesen sein.
Nee, es ging ja auch eh nur an dem Wochenende, wo dann im Publikumsverkehr war, und ich war am Samstag noch ein bisschen im Publikumsgedränge unterwegs. Also das sah nun überhaupt nicht nach Schlussverkaufshysterie aus an den wenigen Buchungscomputern, die man da irgendwo finden konnte.
Nee, also hoffen wir mal, dass da auch nichts Tolles war und dass diese ganze Aufregung vorher nur Sturm im Wasserglas war.
Ist dir eigentlich noch irgendwas Epochales an dieser ITB aufgefallen, außer dass nach all den unabhängigen, neutralen Messebefragungen hinterher alle super glücklich und zufrieden sind und auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen wollen.
Also mein Standardsatz ist ja schon seit Jahren, das war meine letzte ITB und warum sollte ich davon abweichen? Und wenn während der Messe dann noch so coole Jobs für Menschen meines Alters vergeben werden, also da möchte ich nächstes Jahr doch schon wieder dabei sein.
Na, dann Marsch zurück unter die Decke. Zumindest können wir ahnen, dass wir unsere Schnupfenviren von irgendeinem exotischen Händedruck oder dem internationalen Schnodder an einem Türgriff haben. Bäh. Wenn schon, denn schon.
Ja, also ich würde auch sagen, ich will jetzt wirklich Schluss machen, weil der Husten wieder kratzt. Also kümmer du dich in der Zwischenzeit mal um diese ITB-Impfung für nächstes Jahr. Das wäre eine Tat für alle Ewigkeit.
Ach, ich werde mir den Ruhm erwerben. Gute Besserung und bis bald in diesem Theater. Das so. War ein ideales Schlusswort.
Na prima. Okay.
Ciao.
Dann machen wir es so, ne?
Das war es wieder mal für heute mit den ersten Erkenntnissen von der ITB, aber keine Bange, es schlummern noch viele schöne Interviews auf der Festplatte. Bis zur nächsten Sendung müssen Sie allerdings noch ein bisschen gedulden. Ab dieser Woche bin ich erstmal auf schwankenden Planken unterwegs, intensiv auf der MS Deutschland, um dort über die Dreharbeiten des ZDF Traumschiffs zu berichten. Angesichts der Wetteraussichten hier und dem Filmset im östlichen Mittelmeer bin ich nicht übermäßig traurig, jetzt erstmal unterwegs zu sein. Wir hören uns wieder, wenn Sie denn mögen, zu Ostern. Ich würde mich freuen.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!